Lars, ich habe mich auf dich gefreut.
Und ich mich auf dich. Ich möchte sagen, herzlich willkommen zur 77. Ausgabe des Wein- und Weltfrieden-Podcastes. 77 Folgen, gar nicht so schlecht.
Gut, macht Spaß. Also macht nach wie vor Spaß.
Und danke an die vergleichsweise hartnäckige Zuhörerschaft.
Die durchaus immer mehr wird, also die sich in der Tat multipliziert hat jetzt auch seit 3 Jahren.
Das ist jetzt Jahr 3, ne?
Das ist jetzt Jahr 3.
Lieber Herr Gesangsverein.
Weißt du, was ich...
Nur weil uns während Corona langweilig war, jetzt das.
War das während, ich glaube, es war vor Corona, oder war es während Corona?
Na, wenn es jetzt seit 3 Jahren läuft, ist ja, 20, stimmt. Es ging so los, ne?
Ja.
Also nee, ja, müsste ich jetzt genau lügen, aber es war natürlich auch... Also die Grundidee, so einen Podcast dann eben auch fernmündlich zu lösen, das kam ja alles mit Corona. Also rein technisch gesehen war das natürlich, war das ein Riesenhieb. Was heute alles über Zoom und Teams und weißer Kuckuck was gelöst wird, ne? Menschenskinder, früher hat man sich noch getroffen. Jetzt Chatraum 4, bitte.
Witzigerweise hat sich das im Weinbereich aber nie durchgesetzt. Also es gibt zwar schon Weinproben, es gibt auch Online-Proben, aber es gibt kaum jemand, der das annähernd aus der Corona-Zeit weiterentwickelt hat und wirklich mit Begeisterung, Euphorie und auch mit Innovation irgendwie lebt. Also jegliche Art von auch moderner Weiterentwicklung ist bei Weinproben komplett im digitalen Bereich stecken geblieben. Also da ist man noch in der Vor-Corona-Zeit mehr oder weniger. Also ich glaube, man nimmt da mittlerweile die Technik aus dem Schulsystem, dass man, die auch sehr rückschrittlich ist, dass man da Weinproben initiiert.
Dem deutschen Schulsystem.
Dem deutschen Schulsystem, ja. Also weinmäßig total katastrophal. Es gibt Weinproben, teilweise sind es bei Weinhandelsfirmen, die intern durchgeführt werden, weil die Handelsvertreter halt in A und B sitzen und ein Ankahn da wahrscheinlich
da macht das ja Sinn, aber dieses... Ich hätte jetzt auch keine Lust auf eine Online-Weinprobe.
Es kann also, so fetzig sein, du kannst ja...
Ich weiß nicht, American Express hat das... Also ich habe das, bin da ja, ist auch wurscht, auf jeden Fall, die haben das eben auch gemacht, ne? Wurde dann halt so die Kiste verschickt mit 70 Broschüren und dann wurde das dann irgendwie online, jetzt hier öffnen Sie mal Flasche 1 und dann die 2 und so weiter. Ich habe mir das einmal angeguckt, so einmal, das war ein Geschenk, aber boah, das ist wahnsinnig. Du stehst halt schon lieber gerne, du gehst übers Weingut, guckst dir den Winzer an oder weiß ich nicht, wenn es mehrere andere Weine sind, jetzt nicht nur eine von einem Weingut, aber auch da ist irgendwie, man ist ja dann gern unter Leuten, man redet mit den Menschen drüber, man steht dann nebeneinander, lernt auch neue Menschen kennen, auch das ist ja durchaus Sinn der Sache und so eine Weinprobe zusammen, jeder, der schon mal eine Weinprobe hinter sich gebracht hat, weiß ja, das wird natürlich mit jedem, damit man jetzt kein Profi-Probierer ist wie du, sondern es eben auch gerne das Glas austrinkt, wozu ich mich auch zähle, ne? Ich muss kein Profi-Tester sein, also ich muss am Abend, ich würde das auch niemals wollen, auch gar nicht können, was du da immer so machst. Was machst du da bei diesen großen Proben? Wie viel Weine ziehst du da durch?
Das ist ganz unterschiedlich, also zwischen 10 und 200 am Tag. Na, 200 ist viel. Also zwischen 10 und vielleicht 100
sein. 100, ja, das ist ja schon eine völlig absurde Zahl. Also
eigentlich nicht.
Ich finde, dass
eigentlich nicht,
so sensorisch
als wenn
du, bin.
Nee. Das ist eine Technik.
Ich als gerne Trinker, so, ich kann mich, und wie gesagt, ich bin wie gesagt, ich neige auch dazu, das kleine Gläschen, da war ja kaum was drin, das auch auszutrinken, aber ich bin so gefühlt sensorisch, ist 5 für mich top und 10 für mich die obere Grenze, dass ich das wirklich noch irgendwie sinnvoll auseinander dividiert kriege und bei Rückfrage auch irgendwas halbwegs Sinnvolles dazu sagen könnte.
Hm.
Aber das macht ja nichts. Also auf diesem, und aber nichtsdestotrotz eben, was ich meinte, dass man dann eben doch so ein Gläschen austrinkt und dann natürlich bei so einer Weinprobe natürlich dann auch die Laune steigt, die Redseligkeit und man kommt sich näher und lernt sich kennen, finde ich ein unerhört angenehmen Begleiteffekt von so einer Probe. Und ich möchte das nicht online.
Vielleicht darf ich 3 Sachen dazu mal andenken.
Als Profis,
also mir geht es genauso. Ich habe für mich 3 Arten von Wein trinken. Ich habe das Wein analysieren, sprich, wenn ich für irgendein Verkostungspanel das in irgendeiner Form durcharbeite sozusagen, da hat ein Wein zwischen 1 und 10 Minuten Zeit, sich zu präsentieren, ich den Wein dann irgendwie versuche zu analysieren, dann, wenn ich viel dazu schreiben muss, manchmal eben auch 15, 20 Minuten, was aber eher selten ist, Das ist eine oftmals tiefsinnige und analytische Betrachtung des Weines. Dann gibt es für mich Wein trinken, also sprich, wenn man so dieses typische Afterwork, wo man halt Wein trinkt, so wie man auch Bier trinkt. Das gibt es für mich auch, dann analysiere ich den Wein nicht, aber ich kipp mir auch keinen Mist hinter die Birne, aber es wird nicht so unbedingt dieses, wo man sich auf den Wein einlässt und den Wein fallen lässt. Das passiert auch gelegentlich und das liebe ich auch, weil es für mich dieser Partycharakter, den ich auch ganz gerne mit Wein durchlebe, weil Wein ja doch ein anderes Gefühl in dir auslöst, also wie Bier oder Cocktails, das hatten wir auch schon öfters besprochen. Und dann gibt es für mich, und das habe ich dummerweise viel zu selten und schon lange nicht mehr gemacht, ich glaube das letzte Mal vor 2 Monaten in der Tat, dass ich in der Tat mit einem Freund eine Flasche Wein trinke und dann so richtig den Wein versuche auseinanderzunehmen und eine Flasche lang oder 2 Flaschen lang mich mit dem Wein beschäftige und mich da richtig drin fallen lasse. Wie in so eine Musik, wo man eintauchen kann, wie in so eine Oper, wo man sich fallen lassen kann, wo man so richtig mitfühlen kann. Also wo man so diese verschiedenen Aromenbeben, die in diesem Wein dann langsam entfacht werden, dann irgendwie wahrnehmen kann. Und das vermisse ich richtig. Das habe ich mir fürs nächste Jahr vorgenommen, dass ich genau so etwas öfter und gerne auch mit dir durchleben möchte. Weißt du, was das eigentlich die allerblödeste Situation bei einer Online-Probe ist? Oder um auf Online-Probe nochmal zurückzukommen. Ich finde, es versteht nur niemand umzusetzen. Du kannst eine Online-Probe, und das machen eben die meisten, das haben die meisten leider auch bei Corona-Online-Proben oder während der Corona-Zeit bei Online-Proben gemacht. Sie versuchen, das, was man analog macht, ins Digitale zu übersetzen und vergessen, dass man diese Bildschirmschranke hat. Sie vergessen eben auch, dass sie noch mehr zu Schauspielern werden müssen, also noch mehr entertainen müssen, noch effektvoller das Ganze. Du hast ja öfters als ich Schauspieler in deiner näheren Umgebung. Und
in der Mache.
Und man möchte ja so oft sagen, ey Jungs, kommt mal runter, aber die sind halt so überdreht und durch diesen Bildschirm kommt das dann einigermaßen natürlich an und so glaube ich, muss auch jemand, der eine Online-Probe durchführt, anders interagieren, anders euphorisieren, als jemand, der das analog macht. Und deswegen haben wir oftmals, da möchte ich niemand zu nahe treten, den ganz großen Effekt, dass Winzer nicht funktionieren bei Online-Proben. Also sie funktionieren so bei Proben schon ganz, ganz selten. Es gibt wenige, die Schauspieler sind. Der Winzer sind Handwerker und die haben eine andere Kernkompetenz. Die wenigsten sind die Showmenschen, die es da gibt. Und dann bei einer Online-Probe.
Also gefühlt kenne ich keinen. Also der richtigen Winzer. Also was man bei den größeren Weingütern ja manchmal hat, sind dann halt so die Marketingleute oder die eben viel sowas machen. Die sind dann schon gut, aber mir fällt da nicht wirklich einer ein, den ich als zutiefst Kameraperformant einordnen würde. Ja, das ist wirklich eigen. Also mein lieber Johannes, an der Stelle, sorry.
Ich musste familienintern nochmal ausklären.
Also die familienintern dann nochmal ran, aber und der ist schon lustig, finde ich. Aber egal, das ist zu weit.
Ich finde, und da möchte ich auch niemanden nahe treten, witzigerweise, wenn es um Wein geht, ist auch Günther Jauch nicht unbedingt derjenige, der in der Online-Probe wirklich performt. Zumindest die ich mitgemacht habe.
Leider habe ich. Achso, okay. Dann habe ich keinerlei Erfahrungswerte. Ist ja jetzt auch wurscht.
Wahrscheinlich, wenn du die Fragen stellst. Nee, weißt du, was das Peinlichste bei einer Online-Probe ist? Wenn du die Sachen so verschickst und so weiter, wenn ein Großteil der Weine korken. Weil jetzt so in einer analogen Probe kannst du ja irgendwie noch ins Regal gehen, kannst dann hingehen und kannst sagen, hab hier noch eine B-Flasche, aber bei einer Online-Probe.
Tut mir leid, wobei jetzt, wenn alle Weine korken, glaube ich, das ist schon, also rein mathematisch, rechnerisch, das ist schon wirklich ein richtig blöder Tag.
Teilweise Abfüllungen, wo zumindest in früheren Zeiten, wenn du historische Sachen hast, da teilweise ganz große Chargen mit dabei sind. Einer der von mir gewertschätztesten Winzer, die ich kenne, der hat dazu immer, also Dr. Manfred Prüm von Weingut Johann Josef Prüm, gesagt, man müsste um den Kork herum schmecken. Es geht gegebenenfalls, also manchmal geht es auch, dass man, weil es ja so eine reine
olfaktorische. Ja, vielleicht die Superprofis, also die.
Aber es ist kein Genuss, es ist echt so ein.
Jemand wie du.
Einen alten, kalten Hund auf der Zunge zu haben oder dieses modrige, erdige. Boah. Wie würdest du Kork beschreiben? Also gibt es für dich so, das ist immer manchmal ganz schwer für jemanden, der ein Weinnovize ist oder der gerade eben irgendwie sich mit Wein anfängt zu beschäftigen, wenn der fragt, wie schmeckt denn sowas? Wie kann man Kork beschreiben?
Also was auf jeden Fall hilft, ist, wenn man sich tatsächlich mal so einen Korken nimmt, wenn er Wein korkt, aufschneiden, mal dran riechen. Also ich finde, das Korken an sich nicht schön riecht. Also man muss natürlich jetzt trennen, der Weinfehlerkork und der Korken selber, aber ich finde das, also es kann sehr unterschiedlich sein. Wie beschreibt man das? Also es ist wahnsinnig fehlerhaft. Es fühlt sich alles falsch an, also so im Mund. Es ist irgendwie ein bisschen zu abstoßend. Ich habe das ja spaßens einfach mal probiert, den zu kochen. Also dann als Soßenwein zu machen. Aber ganz am Anfang meiner Laufbahn. Und den kriegt man ja halt nicht weg, diesen Fehlton. Also kriegst du ja auch kriegst du den nicht zerkocht, auch mit 5000 Gewürzen und sonst was in der Soße nicht. Nee, du musst mir jetzt mit sinnvollen Worten und Begrifflichkeiten jetzt an die Seite springen. Sonst wird es jetzt langweilig. Das mache ich nur.
Du hast so viele Quererwähnungen gehabt, wo ich zu gerne drauf eingehen möchte. Also zum einen sagt der eine oder andere in der Tat, dass man es nicht verkocht bekommt. Andere sagen, ab 80 Grad wird diese chemische Verbindung aufgelöst und der Korkschmecker geht weg. Deswegen könne man mit Korkweinen kochen. Ich will da keine Kernaussage zu treffen. Ich hatte aber mal eine Veranstaltung, wo ein Champagner-Gelee als Vorspeisenelement serviert wurde zu Langusten. Grundsätzlich mochte das vielleicht nicht schlecht schmecken, aber es wurde mit einem Kork-Champagner bereitet. Es war eher semi-attraktiv, nennen wir es so. War lustig. Und vor allen Dingen, das war eine ganz interessante und amüsante Situation.
Es hat sehr teuer schlecht geschmeckt.
Na, ja, das zum einen, aber jeder dachte, der Champagner, der dazu serviert wurde, würde korken. Und das war ein Riesen-Fauxpas. Es wurden wirklich Flaschen aufgezogen ohne Ende, weil jeder war, also wirklich jeder, Gäste, Servicepersonal, alle waren am Schreien, am Kollabieren und probiert und jeder dachte, weil halt auch dieses Aroma in der Luft lag, weil dieses Gelee eben langsam warm wurde, sein Aromen verströmte, bis dann irgendjemand checkte, Kinder, das ist nicht der Champagner, das ist das Essen.
Genau. Nur Langusto und Champagner. Ist sowieso das Geilere. So ein Langustenstück, so schön knackig, innen glasig und dazu, oh. Gut, das fühlt zu weit. Aber egal.
Ich würde Kork als. Also, das für mich Treffendste ist vielleicht nicht alter, kalter, nasser Hund. Es sei denn, er regt sich nicht mehr, sondern es wäre.
Nee, nasser Hund ist es nicht.
Nee, es ist für mich Walnuss.
Ich war jetzt gerade in Italien 2 Wochen mit Regen und so unten im nassen Hund.
ist für mich Walnuss. Walnuss, die wenig länger auf der Erde im Waldboden lag. Also diese Kombination aus altem Laub, Walnuss, zum alten Kohlekeller, so diese Kombination da heraus, wobei es natürlich auch verschiedene Gradationen...
Okay, alter Kohlekeller bin ich bei dir, aber es ist für mich wirklich, wenn man den Korken aufschneidet und den nass macht.
Ja.
Und dann hat das auch so ein ist einfach wirklich nicht erstrebenswert, so als wenig aromatisch.
Ich weiß nicht, ob ich die 5% der Weintrinker beneiden soll, die Kork nicht schmecken. Es gibt ja 5%, die können dieses Aroma nicht wahrnehmen. Und ob die
Ach, das
eher...
Ist beim Spargel?
Was mit dem Spargel?
Beim Spargel ist ja auch so, ne, du hast ja, also es gibt ja diejenigen, also das gibt ja diesen bekannten Effekt, dass wenn man Spargel gegessen hat, dass wenn man auf Toilette geht,
ja. dann weiß man, dass man Spargel gegessen hat.
Dann weiß man das. Und dann gibt es aber einen gewissen Prozentsatz Menschen, die das nicht riechen können.
Ach, echt?
Beziehungsweise bei denen, dass auch dieser Effekt nicht auftritt.
Ach. Das Siehste? Ist ein Ding.
Vielleicht sind das ja die gleichen. Also das müsste man jetzt mal raus.
Das müsste man,
dann
wenn
müsste
ich
man
mal
natürlich,
jemanden sitzen,
dann
nicht wenn ich einsitzen.
Dann in die Genetik eingreifen. Ja. Und dann
ihr seid kaputt, ihr seid verkehrt. Nein, Quatsch.
Nee, das muss man irgendwie fördern, dieses,
ja.
Dass man so eine gewisse Geschmacksignoranz hat.
Aber es ist natürlich dann peinlich, wenn du in einer großen Runde bist und dann. Und das ist ja das Schlimmste bei einer Weinprobe. wenn dann irgend so ein Trottel dann behauptet, dieser Wein, nur weil er es wahrscheinlich selber irgendwie in so einen leicht modrigen oder gereiften Geruch dann irgendwie als Kork deklariert, dann irgendwie sagt der Wein hat Kork, ey, die Stimmung ist so im Eimer. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Also wenn du irgendwo bei einer Weinprobe bist und willst die Stimmung zerstören, sag, ey, riecht hier das auch, was ich rieche?
Ja, ja, dann fangen auf einmal alle da irgendwie dran reinzuriechen. Ich hatte das mal an einem eigentlich lustigen Abend und dann sagte einer in der Runde, der sich so ein bisschen als Weinkenner irgendwie da etablieren wollte, ich glaube, der Wein korkt. So, und dann alle so, hä, riechen am Glas. Du, der schmeckt scheiße, der Wein, aber, aber Kork hat er nicht.
Wobei das Schlimmste gerade in der ersten Phase der Schraubverschlüsse passierte, wenn der Wein in der Tat einen Korkschmecker hatte, was ja durchaus passieren kann.
Passieren kann, ja.
Und dann die Kellner anfingen, die Gäste auszulachen, nur weil sie eben selber absolut keine Ahnung von dem eigentlichen Herstellungs- oder Herkommensprozess des Korkschmeckers wussten.
Das hörst du aber andauernd. Das hörst du andauernd. Also auch heute hört man das noch.
Ja, das ist so.
Hier, guck mal, unser Wein hier, der ist schon, aber Kork kann er ja nicht haben, ne? Schraubverschluss. Hm. Ich so, ja, dasselbe gilt ja auch für den Glasverschluss. Theoretisch.
Kann er. Also ich würde. Also Kork selber, wenn man sich damit beschäftigt, ist ein unfassbar interessantes Thema. Größte Anbaugebiet für Korkeichen, kennst du bestimmt? Oder das wäre mal was für eine ganz tolle Reportage. Es gibt keine Reportage über Korkeichen, glaube ich. Das ist wirklich mega interessant. Das Alentejo. Gibt's
nicht?
Nee, ich glaube nicht. Südwesten Portugals. Ich glaube,
was ist denn da die Geschichte?
Die Geschichte
ist, dass es zu wenig gibt, die Qualität nach unten geht.
Beim Kork selber ist unfassbar viel passiert. Es war ja katastrophal. Also, es gab ja so Mitte, Ende der 90er Jahre, als man anfing, auf alternative Verschlüsse umzustellen, gab es teilweise Ausfallquoten von mindestens 5%, also man sprach von mindestens 5% aller Weine haben einen Korkschmecker oder verfügen über einen Korkschmecker, wobei die Gradation da natürlich vom Fruchtabschluss, also das erste, was der Korkschmecker macht, überlagert die Frucht oder kesselt die Fruchtaromen in einem Wein ein und sorgt dafür, dass er nicht mehr fruchtig schmeckt. Das ist so der erste Indikator dafür. Bis hin eben zum ganz, ganz krassen Korkschmecker. Die Höchstzahlen, die teilweise bei gesamten Produktionen gemessen wurden, waren bis zu 50%. Also es ist also zwischen 55% an korkigen Weinen wurden teilweise produziert. Und das, weil teilweise halt es wurde wirklich auch viel Schrott produziert oder viel günstiger Schrott. Und das,
aber jeder zweite Wein, der dir um die Ohren fliegt, ist natürlich rein wirtschaftlich für so einen Winzer auch eine durchaus doofe Sache.
Wir haben das in einem der letzten Folgen schon mal besprochen, nicht der letzten, aber der letzten 77 Folgen schon mal besprochen. Aber vielleicht können wir es nochmal aufgreifen.
Wir müssen mal aufhören, uns immer selbst zu zitieren, ist mir jetzt neulich schon mal aufgefallen.
Okay, dann sage ich das nicht mehr. Es ging mir um die rechtliche Lage bei
Korkschmeckern. Liebe Zuhörer, das ist...
es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand sagt, und damals in Folge 34 habe ich das schon mal, dieses, weißt du, wenn du irgendwo liest... ich habe in dem und dem Buch darüber geschrieben und in dem Buch darüber geschrieben und in dem Artikel darüber geschrieben, ist so dieses Selbstloben. Und ich kann nicht davon ausgehen, dass jeder alle Folgen bisher gehört hat oder diese überhaupt nochmal hören möchte oder sich unständig antun möchte. Von dem her finde ich dieses Wiederholen manchmal gar nicht so
verkehrt. Wissen wir eigentlich von einem Zuhörer, der alle Folgen...
Kenn ich wirklich einige. Also dadurch, dass ich einen direkten Kontakt zu vielen geneigten Hörern und Gästen habe... gibt es in der Tat einige und da einen herzlichen Gruß an den einen oder anderen. Ich glaube, wir wissen voneinander, dass wir uns meinen. Danke fürs Hören und auch fürs darauf warten, dass endlich wieder das Datum mit der 2 im Datumsende sozusagen ist, also 2/12/22, dass die neue Folge kommt und darauf gewartet wird. Ist schön, ist ein schönes Gefühl.
Ich Respekt, muss ich Respekt, und dann fühle mich, also es ist etwas demütig auch.
Du kriegst es ja gar nicht cool, so mit, aber ich lebe also ja wirklich mit dem
Podcast.
Also da und kriege da auch eine stetige Reflexion. Menschen kommen zu uns in die Bar und sagen, ja, ich bin durch den Podcast auf die Bar aufmerksam geworden und so weiter. Und ich habe mindestens einmal am Tag irgendeine Konfrontation mit dem Podcast. Also daher stößt es auf viel Begeisterung, wenig Kritik. Manchmal wünschte ich mir die ein oder andere Anregung, die wir versuchen auch immer umzusetzen, die ich manchmal auch ohne deines Wissens versuche umzusetzen. Also lass ein bisschen weniger zu Wort kommen oder so.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Du dich immer beschwerst, dass ich so wenig sage oder manchmal. Das liegt aber nur daran, dass ich einfach weggedöst bin dann.
Ja, weil ich dann wahrscheinlich zu viel rede. 1,5 Millionen
Hektar. Ja, wenig Hektar. Amplitude in der Stimme ist immer doof.
1,5 Millionen also Hektar Korkeiche gibt es. Und es wurde aufgeforstet. Das große Problem bei einer Korkeiche ist, sie muss mindestens 25 Jahre alt sein, bis sie die entsprechende Rinde herausgebildet hat, die die entsprechende Dicke hat, damit man es als Korken verwenden kann. Also neben vielen, vielen anderen Verwendungsmöglichkeiten für Kork ist natürlich Wein oder das als Weinverschluss eines der häufigsten. Korkeiche selber wird eigentlich schon seit 3000 Jahren verwendet, also früher als Schwimmhilfe für verschiedene Schiffe, teilweise als Verschlussmittel, aber so richtig offiziell, soweit ich weiß, seit dem 17. Jahrhundert erst, damals noch in Verbindung mit Öltüchern, dass man sie als Flaschenverschluss nutzen konnte. Aber wie gesagt, 25 Jahre alt muss sie sein. Bis zu 200 Jahre alt kann sie werden. Und was ich in der Tat richtig interessant fand, ist, dass das ist aber eine Äußerung von Produzentenseite. Ich weiß nicht, ob man das für bare Münze nehmen kann oder ob das eine einseitige Äußerung ist, dass es für die Korkeiche sehr von Nutzen ist, wenn sie von ihrer Rinde befreit wird, also wenn geerntet wird, wenn sie geschält wird, wenn die Rinde weggenommen wird, was frühestens alle 9 Jahre passieren sollte. Aber nachweislich sind Korkeichen...
Ja, aber warum, ist halt jetzt die Frage.
Warum man es wegnimmt?
Warum ist es förderlich? Nee, warum ist es förderlich für den Baum?
Man hat festgestellt, dass eine Korkeiche, die geschält wird oder wo man die Rinde wegnimmt, dass die doppelt so alt wird, also sprich bis 200 Jahre alt wird, im Vergleich zu einer, die nicht geschält wird. Und wahrscheinlich hat sie so viel damit zu tun, diese Rinde immer zu regenerieren oder neu zu generieren, dass...
Zum Dauerstress, der Baum.
Ist das, also es soll wohl kein Stress für den Baum sein, sondern es soll wie so eine Befreiung sein und eben dieses Animieren zum Arbeiten, zum weiter produktiv sein, was den Baum am Leben erhält. Kritiker sagen, es wäre... Menschen,
die brauchen Aufgaben.
Es wäre Stress. Der schwierigste Job... Ja, genau. Also ich finde diese Parallele mit den Menschen, die Aufgaben brauchen, die arbeiten und die dann eben oftmals verkümmern, wenn sie nichts mehr zu tun haben, fand ich eigentlich sehr, sehr treffend und genau den gleichen Gedanken hatte ich auch. Der allerschwierigste Job, dieses 25 Meter hohen oder beim Bearbeiten dieses 25 Meter hohen beziehungsweise 1,5 Meter dicken Baumes, ist der Job des Cutters. Und das ist eine Arbeit, die mindestens 2 Jahre Ausbildung braucht. Oder wo du eine 2-jährige Ausbildung durchlaufen musst. Weil das der sensibelste Teil ist. Also
Rindenschneider
ist genau, das. Du musst die Rinde ablösen vom Baum und darfst den Baum dabei nicht verletzen. Das Ganze darf nur im März bis August stattfinden. Weil du dann diese Luftschicht zwischen oder diese Flüssigkeitsschicht zwischen eigentlichem Baum und Rinde hast, um das abzulösen. Und nur wenige sind dabei, also auch in dieser Zeit Qualitätseffizienz befähigt, das richtig, richtig gut zu machen. Das sind richtig verkultete Leute, kann man sagen, verkultete Leute oder Leute, die sehr anerkannt sind, die das in zumeist Portugal.
Kultige Kumpels.
Ein Drittel der Ernte, der Welternte kommt aus Portugal. Und um die 12 Milliarden Flaschen werden nach wie vor mit Kork verschlossen. Das fand ich auch eine recht interessante Zahl.
Im Jahr.
Spannend, oder?
12 Milliarden.
Und das ist nur ein Drittel der Weine, die abgefüllt werden heutzutage noch mit Korken verschlossen.
Darf ich mal kurz einmal durchrechnen? Also wir sind ja 8 Milliarden Menschen, ist das richtig? 8? Irgendwie? Und wir reden von wie viel? 32 Milliarden, also das heißt, im Jahr trinkt mindestens jeder 4, so gefühlt.
Im was? Sag den Satz nochmal.
Also wir sind ja eine gewisse Anzahl von Menschen auf der Erde, geteilt durch die Anzahl der Flaschen, die jedes Jahr abgefüllt wird. Das heißt, 4 Flaschen trinkt jeder im Schnitt.
Naja, aber ist das viel? Also allein jetzt in Frankreich hast du ja einen Durchschnittsverbrauch von
20, in diesen 8 Milliarden Menschen hängen ja ganz viele alte Kinder, Leute, die keinen Alkohol trinken.
Nimm 10% Kinder weg, aber wir wollen jetzt auch keine Mathe-Nummer aufmachen, sondern es gibt natürlich auch Länder, wo kein Alkohol getrunken wird und so weiter, aber warum fragst du das?
Ich rechne gerade zu meinen Verbrauch. Okay.
Das war auch eine etwas aggressive Frage, entschuldige.
Aggressive Frage, gibt's auch.
Jedenfalls
hat sich... Alkoholkonsum ist ja sicherlich, also auch, das haben wir so noch nie richtig besprochen in unserem Podcast, wo ich da sehr oft drüber nachdenke.
Das haben wir relativ häufig und gerade in den Anfangsfolgen haben wir das sehr häufig und fast zu häufig besprochen, bis wir uns irgendwann damit zufrieden gegeben und es akzeptiert haben. Also wir hatten weit vor der allgemeinen Thematik das Thema Daydrinking, war ein ganz großes Thema bei uns.
Ach stimmt.
Bei dir eigentlich viel mehr.
Jetzt zitieren wir uns schon wieder selber. Das stimmt, Daydrinking. Ja, immer noch ein völlig zu unterstützendes Konzept. Also, man muss halt nur am Tag dann früh genug aufhören. Das ist der entscheidende Punkt.
Ich finde...
Aber gut, zurück zur Korkeiche.
Ich finde das Thema Kork durchaus unterstützenswert, weil es halt ein natürliches Produkt ist, weil es ein regeneratives Produkt ist, weil es ein recycelbares Produkt ist, weil es ein Produkt ist, was... auch losgelöst von den Bastelarbeiten in Kindergärten durchaus wiederverwendet werden kann und schöne...
Und weil es Zeugnis über den Konsum ablegt.
Es gibt manchmal also richtig tolle Künstler, die aus ihren Korken oder aus Korken richtig ganz tolle Elemente machen. Also Wandbilder oder ich habe einmal war in einem Weingut, da wurde aus den Korken es war ein relativ großer Raum, die dort von Fremdweinen konsumiert wurden, wurde der Boden gelegt. Also die wurden so alle auf Plan geschnitten und dann wurden die so aneinandergereiht und dann sah toll aus. Also es war so für mich erstrebenswert, aus meinem persönlichen Weinkonsum dann irgendwann mal den Boden des Wohnzimmers zu gestalten. Wir schweifen schon wieder ab.
Ja,
also geht auch ruckzuck. Es gab zwei imposante Erlebnisse, die ich hatte mit Korken. Und zwar zuletzt bei Roberta Conterno. Da gab es, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, da gab es einen, der den ganzen Tag damit beschäftigt war, die Korken zu kontrollieren. Also zum einen kosten da die Korken für die etwas hochwertigeren Weine um die 3 Euro, was relativ viel ist. Normalerweise kosten Kork zwischen 50 Cent und 1,50 Euro. 3 Euro ist dann schon spektakulär. Und
was muss an dem anders sein? Oder was ist, also was macht da den Preis aus?
Zum einen die Länge.
Oder anders formuliert, was ist dann ja die Qualitätsstufen? Oder gibt es da so eine Art jetzt innerhalb der Eiche oder des Produktes oder der, gibt's das?
Gravierend. Also richtig gravierend. Okay. Also es hat natürlich, es sind so richtige Kork-Eichenplantagen, die dort im Alentejo stehen oder die halt auch teilweise in Chile wird auch, oder in Frankreich auch, werden auch Kork-Eichen angebaut, in Spanien auch, in Italien, aber das Alentejo gilt halt so als maßgeblich. Gibt es natürlich verschiedene Lagenklassifikationen. Es gibt das Alter der Bäume, was maßgeblich dafür ist. Es ist das Alter der Rinden. Was extrem wichtig ist, innerhalb dieser Korkeichenfamilie gibt es verschiedene Korkeichenqualitäten. Manche produzieren die Rinde etwas schneller, andere langsamer. Bei manchen ist der Korken dichter, bei manchen weniger. Es gibt unfassbar viele Indikatoren dafür. Und das allererste ist die Die Leistungsschau letztlich, bevor man erntet, bevor man den Baum schält, gibt es teilweise sehr interessante YouTube-Videos, die das darstellen, wie aufwendig das ist, so eine Korkeiche zu schälen. Und das dann erstmal nach Qualität dann zu unterteilen sozusagen. Also das ist der erste Indikator, warum das so teuer ist. Dann die Länge des Korkens ist maßgeblich dafür verantwortlich, die Dichte, die weiterführende Behandlung. Und dann die Geschmackssicherheit, also wie man, dass man davon ausgehen kann, dass kein Wein innerhalb dieses Weingutes vom Korkbefall betroffen ist. Ich hatte das beim relativ teuren Moselweingut, wo ich das ein Jahr das Gefühl hatte, 90% der Weine sind vom Kork befallen. Bei Château Clignan, ich glaube 93 hatte ich es auch mal, dass ich das Gefühl hatte, also eigentlich, na, ich glaube, die haben sogar die gesamte Produktion zurückgerufen, weil da einiges schief lief.
Gott, wie furchtbar. Jetzt eine Andacht? Jetzt kurze.
Nee, überhaupt nicht. Ich wollte nur nicht die ganze Zeit reden. Also, wenn du diese.
Ich weiß was zu sagen. Ich habe das, ja. Als ich angefangen habe mit meiner Journalistenlaufbahn, da hatte ich einen Lehrmeister, einen Redaktionsleiter, der sagte: Du, wenn jemand was zu sagen hat, dann lass ihn reden. Also, bislang fand ich das jetzt, war das auch kurzweilig.
Also, die Rindengeneration ist dafür sehr wichtig, ob du jetzt wirklich in der Tat nur 7 Jahre, vielleicht 8, 9 Jahre, die erforderlich sind, oder vielleicht sogar 10, 11 Jahre. Dem Baum zugestehst, eine entsprechend dicke Rinde herauszubilden, dementsprechend großen Korken zu bekommen. Dann der Aufwand des Schälens, den du betreibst, ist ja ähnlich wie bei der Weinlese, also wie viele Leute und welche Leute du an die Trauben bzw. dort an die Rinden heranlässt, um das qualitativ zu lösen bzw. die Eichen zu schälen. Dann ganz, ganz wichtig ist die Trocknung und Lagerung. Das Ganze, um die richtige Feuchtigkeitsbalance in den Korken herzustellen oder herauszulösen. Und das ist manchmal total interessant. Das würde ich dir empfehlen, bei deinem Neffen mal zu erbitten. Verschiedene Korken, verschiedene...
Den Neffen habe ich noch nicht, da bin ich dran.
Bist du dran?
Also ich nicht, aber naja, wie das halt ist. Weiter, ja. Bitte.
Also um die richtige Balance dann zu bekommen, dann die Sortierung der einzelnen Qualitäten, wo in meines Wissens 8 verschiedene Qualitätsstufen unterschieden wird. Dann werden die Korkeichen oder die Korken zum Teil gekocht, um die elastischer zu machen. Dann in Form gebracht, zugeschnitten, desinfiziert, sterilisiert. Und dann teilweise mit verschiedenen Prägungen versehen. Also du kannst dann, das hast du ja teilweise auch schon gesehen, deinen eigenen Kork mit deinem eigenen Logo versehen. Dann Verpackung, Versand, dann ist fertig. Und das je nach Aufwand bestimmt den Preis entsprechend.
Okay, gut. So, und jetzt aber müssen wir eigentlich diese grundsätzliche Frage, warum es zu den Geschmacksfehlern kommen kann, nochmal klären?
Mhm. Was ist dein Wissen darüber, dass ich da nicht alles fünf mache?
Ich bin ja der dämlich fragende Journalist. Also ich habe ja auch keine Ahnung, sag ich mal. Ne? Erklär uns das doch mal.
Weißt du, was ich auch noch wichtig finde, wenn mir es gerade in den Sinn kommt? Diese ewige Diskussion, ob ein Wein liegend oder stehend gelagert werden muss. Ganz viele sagen, das stehende Lagern reicht, weil der Korken ausreichend genug mit Feuchtigkeit von unten versorgt wird, und andere sagen, es müssen liegend gelagert werden. Also ich habe da noch keine wirkliche und richtige Antwort dafür. Interessant, um auf deine Frage zurückzukommen.
Weil das Reinfallen des Korkens habe ich schon mal erlebt.
Das ist katastrophal. Live. Ja, bei alten Weinen haben wir, weil wir relativ viele alte Weine ausschenken, relativ häufig, dass man, wenn der Wein oder wenn der Korken zu alt ist, oft das Problem hat, wenn man den Korkenzieher ansetzt, dass der Korken dann reingedrückt wird, reinfällt. Es hilft dann witzigerweise, wenn ich einmal nicht Fuß, sondern wenn ich einmal Spindel gefasst habe, also wenn die Seele einmal in dem Korken drin steckt, dass man nicht den Korkenzieher, also das Kellnermesser, sondern die Flasche dreht. Kannst du dir das bildlich vorstellen? Hm.
Ja.
Dann passiert es eben, dass der Korken nicht reingedrückt wird, weil ich ja eben die größere Hebelwirkung habe. Also dieser bekannte Ton, Trichloranisol, TCA auch genannt, das spricht sich nach der Flasche Wein oftmals leichter aus als vor der Flasche Wein, entsteht durch eine Reaktion oder eine chemische Reaktion von Chloranphenol. Das Interessante ist dabei, es kommt überall in der Natur vor. Nur weil wir es als Weintrinker als unangenehm im Korken empfinden und es eben dort im Korken vorkommt, nennen wir es Korkschmecker. Aber das findest du überall in der Natur, es kommt auf allen, oh, jetzt habe ich einen Hänger, wie heißt das, Zelluloseverbindungen, alle zelluloseähnlichen Verbindungen vor, also eben Pappen, teilweise eben Holzverbindungen, kann sich diese chemische Verbindung niederlassen. Das ist ja eben das ganz große Problem, warum es eben auch überall in der Weinproduktion vorkommen kann, warum es eben auch mit alternativen verschlossenen Weinflaschen vorkommen kann, weil es da eben auch in den Wein hineingeraten kann. Und das ist eine bakterielle Infektion seitens des entsprechenden Elementes, wie ihr zum Beispiel Korken oder eben Pappen oder Paletten oder Fässern oder was auch immer, was in den Wein hineingelangen kann und was den Wein als solches infiziert. Ich habe es niemals erlebt, dass es wirklich helfen sollte, ist Frischhaltefolie in den Wein reinzupacken. Manche behaupten, es würde nützen, dass das für diese Verbindung wie ein Magnet wirkt und der Wein danach nicht mehr nach Kork schmecken sollte. Ich habe das zweimal ausprobiert und es funktionierte bei mir nicht. Was aber funktionierte, weil es eine Verbindung ist, die man nicht auflösen kann, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel 01 in dem Weinglas habe, es mit normalem Wasser aufzufüllen, daran zu riechen, wenn es immer noch nach Kork riecht, dann hat der Wein einen Korkschmecker, weil es eine chemische Verbindung ist, die sich nicht auflösen lässt.
Okay, also quasi nicht verdünnen lässt, so rum.
Genau. Das wollte ich eigentlich sagen. Danke für die Ergänzung.
Das ist völlig in Ordnung. Gut, also haben wir die Basics auch nochmal geklärt, falls da irgendwie Fragen waren. Und was machen wir jetzt mit der Information?
Das ist ein großes Ja für Kork. Auf der einen Seite, ich hatte mal eine ganz spannende Parallelverkostung,
wo also ganz, ganz viele... Ein großes Ja für den Korken in der Flasche.
Für den Korken in der Flasche, jawohl.
Für den Kork.
Für den Korkverschluss. Korken. Also es ist... keine der alternativen Verschlussmöglichkeiten hat die Eigenschaft, den Wein so perfekt zur Reife zu bringen wie der Korken. Interessant ist, dass ganz viele sich darüber streiten, ob wirklich ein Luftaustausch stattfindet oder nicht. Aber es passiert eine chemische Reaktion, wo ich noch keine wirkliche Erklärung für gefunden habe, die den Wein auf eine ganz eigene Weise zur Reife bringt. Das großartig ist, wo ich es auch teilweise bedenklich finde, dass es ganz, ganz viele hochwertige australische oder eben neuseeländische oder eben auch kalifornische Weine gibt, die mit Schraubverschluss zum Beispiel verschlossen sind, wo ich sehr neugierig bin, wie die irgendwann mal reifen werden. Die wirkliche Flaschenreife habe ich bisher nur beim Kork erlebt und das hat mich begeistert. Und allein aus dem nachhaltigen und naturverbindenden Element heraus. Großes Ja für Kork und gerne Kork, weiter Kork, super Kork, mega Kork. Aber nicht für jeden Wein. Also es gibt manche Weine, die brauchen keinen Korken. Da wird die Frische durch Schraubverschluss wesentlich intensiver erhalten. Und ich würde gerne dazu animieren, in einer der nächsten Folge über alternative Verschlüsse mal zu reden.
Sehr gerne. Das korken wir jetzt mal so ein. Oder? Wäre das jetzt
ernstes? Du bist so wortgewandt.